Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 84. Stoische Toleranz. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir frieren hier immer noch ein bisschen, oder Alex, wie ist bei dir?
Ja, ich habe heute Morgen wieder Schnee schaufeln dürfen. Das war gestern Abend noch sehr schön zu sehen. Da hat es wirklich dauerhaft geschneit hier bei uns in Kronberg. Und das, also heute Morgen waren es, glaube ich, 15, 20 Zentimeter fast, die da lagen. Und ich habe nur gestern Abend schon gedacht, super, wenn ich morgen früh aufstehe, darf ich als erstes den Schnee schippen.
Die Aufgabe eines Menschen machen, wie Marc Aurel es nennen würde. Ja. Raus aus den Federn.
Ja, ich war aber eher sehr sympathisch zu dem Teil in seinem Zitat, wo er sagte, aber es ist so gemütlich unter den Bärenfällen.
Ja, das kann ich auch verstehen.
Ja, also für mich kann jetzt langsam mal Frühling kommen. Also ja. Persephone muss wieder aus dem Hades raus, damit der Frühling losgeht.
Der Winter hat sich jetzt wirklich nochmal in aller Schönheit gezeigt. Wir sind langsam durch damit.
Ja, aber Frühling ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, ne? Weil es ist, wir hatten ja jetzt gerade wieder Sicherheitskonferenz in München. Und im letzten Jahr war das ja nicht unbedingt ein Auftakt für Frühling, sondern da ist ja eher das Ganze zu einem Winter und zu einem frostigen Thema geworden.
Der diplomatischen Eiszeit.
Die diplomatische Eiszeit, so kann man das sagen. Und das hat uns ja auch ein bisschen bewegt, dieses Thema stoische Toleranz mal aufzugreifen, weil unter anderem war ja einer der Kritikpunkte, die J.D. Vance damals den Europäern entgegengeworfen hat, dass in den europäischen Demokratien, insbesondere auch in Deutschland, die freie Meinungsäußerung nicht mehr toleriert würde und unterstützt würde, sondern dass wir die freie Meinungsäußerung sogar unterdrücken würden. Und ja, ich glaube, da kann man sehr gespaltener Meinung zu sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir gucken mal auf das, ne, was die Stoiker eigentlich so zum Thema Toleranz sagen können. Und ob sie überhaupt schon was dazu gesagt haben, weil das, sag mal so, der Grundbegriff der politischen Toleranz ist ja eigentlich eher so in der Aufklärung aufgekommen. Ne? Und aber vielleicht hat die Antike da ja auch schon was zu sagen. Und da haben wir gedacht, gucken wir mal nach.
Und genau, das ist richtig, dass diese Toleranz erst in der Aufklärung aufgekommen ist. Andererseits ist natürlich die Wiege der Demokratie in der Antike und 300 vor Christus als Zenon die stoische Philosophie gegründet hat, da ist er schon in der Form eben, in der es damals bestand, Frauen und Sklaven und so weiter ausgenommen, demokratischen System aufgewachsen. Mhm. Das heißt, die Grundidee von, ja, dass sich ein Konsens bildet in der freien Gesellschaft und dadurch ja natürlich verschiedene Meinungen miteinander existieren müssen und immer in einem Widerspruch miteinander stehen werden, hat sich damals ja auch systemmäßig schon ergeben.
Ja, und ich meine, das, was halt vielleicht dann später ja dazugekommen ist, so Rousseau, der dann ja dann sagte, ne, also ich verabscheue ihre Meinung, aber ich werde bis aufs Messer darum kämpfen, dass sie äußern dürfen. So, ne, das ist so vielleicht so der radikalste Ausspruch zu dem Thema Toleranz, ne? Und ja, aber dann lass uns vielleicht doch mal reingehen. Gucken, was würdest du denn sagen, wo würden denn die Stoiker anfangen, also wenn sie in so ein Thema da einsteigen?
Also wer viel zu dem Thema die Meinung von anderen ertragen und sich damit beschäftigen gesagt hat, ist bestimmt Epiktet. Mhm. Und tolerare, das ist ja schon erdulden, lateinisch ertragen mit drin. Und ich glaube, gerade Epiktet durch seine Geschichte, durch seine Lebensgeschichte als freigelassener Sklave, der musste ja sein Leben lang schon sehr viel ertragen. Das war ja niemand, der hochwohl geboren war und sich dann aussuchen konnte, sondern dem wurde körperliches Leid angetan und so weiter. Der war unfrei. Insofern, der hat dieses Ertragen sozusagen von Geburt an erlebt. Und das ist so ein Teil von stoischer Toleranz, die Epiktet auch klargestellt hat. Das ist, wir müssen eben das aushalten können. Das ist eine Übung. Mhm. Uns tut niemand wirklich Leid an mit seiner schlechten anderen Meinung, sondern wir müssen dann eine gewisse Resistenz auch einfach in uns bilden und sagen, das sind nur Worte, die fliegen durch den Raum, aber die können mir nichts anhaben.
Das ist so dieser Gedanke der inneren Autonomie und in meiner Tugendhaftigkeit ist das andere mir, was im Außen ist, eben etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Und von daher ist es eigentlich auch nicht das, was zu meinem seelischen Gut beiträgt. Ne? So. Da kann nichts passieren. Also drumherum können sie reden, wie sie wollen. Ich kann trotzdem innerlich tugendhaft mein Ding machen. Ne? Das ist so ein bisschen dieser Gedanke, ja. Ne? Löst dich von den Zwängen und von dem Verheddern in der Außenwelt.
Genau, das ist so diese Idee von Aushalten.
Ja. Und das wäre ja jetzt mal ein sehr passiver Ansatz, ne? Wenn man irgendwie sagt, so, ja, okay, musst du halt einfach durchhalten und ertragen und auf besseres Wetter hoffen, so ungefähr. Ne? Ich glaube, es gibt ja noch diesen zweiten Aspekt drin, auch bei Epiktet, wo er aber auch davon spricht, dass wir auch den anderen respektieren sollen. Also nicht nur ertragen, sondern auch respektieren in seiner eigenen Autonomie. Ja, weil er spricht ja dann davon, dass die Götter den anderen, also nicht nur uns, sondern auch allen anderen das Hegemonikon gegeben haben und kein Mensch das Hegemonikon eines anderen in irgendeiner Art und Weise direktiv bestimmen kann. Und wir damit akzeptieren müssen, dass es eben zu völlig unabhängigen Sichtweisen auf die Welt in den jeweils eigenen Köpfen kommt.
Genau, das ist die Idee, dass dieser göttliche Funke, über den wir auch schon gesprochen haben, also wieder ja. Im Zusammenhang Götter, wie wir es in den letzten Folgen besprochen haben, als diese Idee von eben rationaler Vernunft, die in jedem Menschen ist. Und dadurch müssen wir die aber auch anerkennen.
Ja. Gleichzeitig können wir aber natürlich auch anerkennen, eben dieser Unterschied zwischen tugendhaft lebenden Menschen und nicht tugendhaft lebenden Menschen. Ne? Da würde dann ja auch so die Frage kommen, inwiefern nutzen die beteiligten Personen ihre sag mal, grundsätzlich gegebene kosmische Vernunft oder nutzen sie nicht? Ne?
Und wenn sie es nicht tun, dann, und da kommt dieser soziale Gedanke rein bei den Stoikern, dann sollten wir sie eigentlich belehren im Sinne von versuchen, auf den richtigen Pfad zu führen. Mhm. Das heißt, die Stoiker waren ja auch sehr politisch und haben immer, allein da auf ihrer Stoa Poikile und so weiter, diskutiert und versucht, im offenen Gespräch, in der Auseinandersetzung mit anderen, die eigentlich von ihren Ideen zu überzeugen.
Mhm. Jetzt wäre mal die interessante Frage, wenn man sich dieses Grundsetting anguckt, dann ist das ja durchaus auch vielleicht so ein bisschen, ich will sagen, elitär gedacht, ne? Aber da kann ja schon so ein Grundstein drin stecken von ich als Stoiker, als bewusster Denker, als reflektierter, was weiß ich, halb tugendhafter. Hab die Weisheit gepachtet, ne? Und darf den anderen erzählen, du bist ja. Halt noch nicht so weit und ne, wenn du mal und so weiter, ne? Das ist ja so ein Impuls, der in unserer Gesellschaft ja aktuell auch sehr, sehr ich sag mal, aktiv unterwegs ist, ne? Das so nach dem Motto, schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe, ne? Beispiel Heizungsgesetz oder sowas, ne? Irgendwie, ich meine, die Grünen sind ja, glaube ich, momentan so richtig die Projektionsfläche für genau diese Haltung, ne? Das Schulmeisterliche, sie erzählen uns, was wir tun sollten und so weiter. Und das wird ja von vielen Leuten so kolportiert. Das heißt, da gibt's ja auch ein ziemliches Spannungsverhältnis, ne, dazwischen. Wenn man jemanden sagen würde, hier, also das mit der Vernunft ist ja noch ein bisschen ausbaufähig, ne?
Das stimmt. Andererseits, ich weiß gar nicht, ob es, man kann schon so lesen, dass es von oben herab und wir haben hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir wissen, wie es läuft, sehen. Andererseits finde ich schon, dass auch immer eine gewisse Neugier noch dabei ist und ja auch eine Offenheit im Sinne von einem sokratischen Dialog, ja. Dass man selber vielleicht auch mal eines Besseren belehrt wird. Also in so einem Gespräch, es geht dann ja wirklich darum, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Die beziehen sich ja auch sehr, sehr oft auf Sokrates, auch gerade Epiktet. Und er sagt, dass zum Beispiel sagt er hier in den Lehrgesprächen 2.12 über die Kunst des Diskutierens, das war nun die wichtigste und charakteristische Eigenschaft von Sokrates, dass er nie hitzig wurde, dass er nie in Schimpf- und Schmähworte ausbrach. Dass er solche sogar von anderen ertragen konnte, wieder ertragen und den Streit beizulegen wusste.
Also das heißt, dass du selber auch versuchst, ein guter Kontext zu sein für den anderen, ne? In dem du zuhörst, nicht hitzig wirst und damit einfach auch den Diskussionsraum eng machen würdest, ne? Und Marc Aurel hat hier bei 6,53, da sagt er, gewöhne dich daran, das von einem anderen Gesagte scharf durchzudenken und versetz dich nach Möglichkeit in die Seele des Redenden.
Mhm.
Also da ist ja auch nochmal so eine, doch finde ich, sehr starke Dialogaufforderung drin, ne? Also hör wirklich zu und denk da durch, ne? Und dann guck mal, was dabei rauskommt. Und du hast ja auch so ein anderes schönes Zitat, ne? Wenn das dann daneben geht.
Genau, da bezieht er sich auch auf Epiktet oder sagt eigentlich was inhaltlich sehr ähnliches. Das ist im 10. Buch bei 4. Wenn sie einen Fehler machen, dann belehre sie sanft eines Besseren und zeige ihnen, wo sie vom rechten Weg abgewichen sind. Kannst du das nicht, dann liegt der Tadel bei dir oder bei niemandem.
Ja.
Wieder dieses dann nicht Schuld geben und schau mal, reflektier das mal auf dich zurück, wenn du in einem Gespräch den anderen überhaupt nicht von deiner Meinung überzeugen konntest. Nun kann man natürlich bei vielen inneren Überzeugungen und Sachen, die auch zur Identität schon geworden sind bei Leuten. Das ist ja nicht mehr nur eine Meinung bei vielen Themen, sondern das ist ja verbunden mit der Identität. Ich bin jemand, der so und so die Welt sieht. Es ist natürlich schwer, da in Gesprächen dann überhaupt noch reinzukommen. Ich glaube, da ist dann schon die Idee auch teilweise einfach des Akzeptierens der anderen Meinung. Einfach, du bist so, ich ertrage, dann kommen wir wieder zurück zum Thema Ertragen.
Ja, und da ist aber jetzt wieder der Punkt zum Beispiel bei den Stoikern, dass sie ja dann sagen würden, ja, eine Meinung ist eine Meinung. Eine Meinung ist noch keine begründete Meinung und eine begründete Meinung ist noch kein Wissen. Und diese Differenzierung, das würde ja dann bei den Stoikern die Tugend der Logik auch ausmachen, ne? Dass du halt weißt, zwischen wahren und nicht wahren Dingen zu unterscheiden. Jetzt leben wir halt in einer postmodernen Zeitalter, wo das mit dem Wahrheitsbegriff so ein bisschen schwierig ist. Aber ich würde ihn auch noch nicht so ganz aufgeben wollen, weil es gibt schon unterschiedliche Grade von wahr. Also einfach nur mal so dahingesagt, ist halt was anderes, als wenn jemand sich über lange Zeit mit dem Thema beschäftigt hat und wirklich auch, sag mal, intensiv da halt die Fallstricke des drüber Nachdenkens eruiert hat und dann zu einer Aussage kommt. Und da ist dann so die grundsätzliche Frage, ob eben so eine Aussage innerhalb eines Diskurses mehr Gewicht haben darf als eine andere. Das ist ja, glaube ich, so das, was momentan auch in öffentlichen Debatten häufig ein Thema ist. Da gibt es eine, wie du sagst, mit der Identität und Emotionalität stark verankerte Wahrheit, die dann geäußert wird. Und auf der anderen Seite eine vielleicht eher etwas abgekühlte, rationale, vernunftorientierte Aussage, die sich bestimmten Ansprüchen auch dann stellt. Und die treffen aufeinander. Und aus der einen Perspektive sagt man dann, ne, das, was du da sagst, ist nicht richtig. So, ne? Und dann geht der Kampf um die eigene Identität los, ne? Das ist, glaube ich, das, was es dann so schwierig macht.
Na gut, aber in einer freien Gesellschaft dürfen diese Meinungen eben nebeneinander bestehen, solange sie nicht die Grenzen der Meinungsfreiheit verletzen.
Ja.
Und da haben wir ja in Deutschland auch ganz klar ausgestaltete Grenzen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, um nochmal zu dem Anfang, wo du J.D. Vance erwähnt hast, zurückzukommen, was aus amerikanischer Sicht teilweise schwer zu verstehen ist, dass wir Gesetze haben, die, also wir haben grundsätzlich im Grundgesetz ja die Meinungsfreiheit. Die ist auch nicht eingeschränkt. Sie besteht erstmal grundsätzlich. Nur es gibt eben in bestimmten Rahmen gibt es natürlich dann schon Dinge, wo wir in Deutschland sagen, hier muss die Meinungsfreiheit zurückstehen. In diesem Fall, und das sind sehr enge Fälle, wie zum Beispiel, das ist 130 StGB Volksverhetzung oder 185 folgende StGB, das sind Sachen wie Beleidigung, üble Nachrede, wenn man wirklich jemanden dadurch einfach bewusst Einzelpersonen oder Gruppen dann schadet dadurch.
Ja.
Oder Aufruf zum Aufstand, also was zu Hass, zu Gewalt in einer Gesellschaft führen würde. Und da haben wir eben, und ich glaube, in Amerika ist das eben so, das ist dann Hate Speech, aber das ist grundsätzlich da eben alles viel freier und, was heißt freier, aber da gibt's eben diese Grundidee nicht, dass man in engen Grenzen die Meinungsfreiheit begrenzen muss teilweise.
Ja, ich glaube, das ist ja das Gesellschaftsmodell auch, ne? Ich meine, auch in wirtschaftlichen Belangen ist das ja in manchen Stellen deutlich deregulierter, im Sinne von, man überlässt es eben den Kräften des Marktes. Und dann könnte man so im übertragenen Sinn sagen, und die Ökonomie des Diskurses in den USA ist auch so, dass sie sagen, naja, da muss ich halt das bessere Argument durchsetzen.
Oder die Stärkeren.
Ja, das ist ja dann genau der Punkt. Ist es dann das bessere Argument oder sind es dann halt die Stärkeren? Ne?
Ja.
Und was heißt stark? Ne? Wie kommt der Machtfaktor damit rein? So, das,
genau, und hier hast du halt eher auch einen Minderheitenschutz.
Ja, also und ich meine, wir sind da ja gebrannte Kinder, weil wir erlebt haben, wie ein Diskurs sich auflösen kann und dann in faschistisch klar ausgerichtete Denkweisen dann einfach sich auch transformieren kann, ne? Wo dann eben die Vielzahl gar nicht mehr funktioniert.
Genau, und da hat dann mit Karl Popper da in den 40er Jahren, das ist die Idee des Toleranzparadoxes, ne? Also wir können die Intoleranten nicht tolerieren als Gesellschaft.
Ja. Ja, also vielleicht mal ganz interessant, jetzt nochmal drauf zu gucken, was sagen denn die Stoiker jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu diesem Thema Machtfrage dabei, ne? Und da gibt es bei Marc Aurel 6,50 erstmal einen Punkt, da sagt er: Versuche die Menschen gütlich zu überreden, handle aber auch gegen ihren Willen, wenn es die Vernunftordnung der Gerechtigkeit so fordert. Wenn sich dir aber jemand mit Gewalt widersetzt, so füge dich da rein mit Gelassenheit und gräme dich nicht darüber und benutze das Hindernis zur Betätigung einer anderen Tugend. Na, und dann kommt danach noch der Aufruf, du wusstest ja auch, dass du es unter Vorbehalt gemacht hast und so. Also da steckt ja so beides drin, ne? Also wenn du dich durchsetzen kannst, dann tu das auch, um das Richtige zu tun. Wenn du aber physisch unterlegen bist, musst du auch akzeptieren, dass es halt nicht geht. So, das ist ja das, was er da jetzt an der Stelle sagt.
Physisch im Sinne von, du bist gerade im Klammergriff oder du bist überstimmt im Plenum?
Das, so genau hat er das ja nicht ausgeführt, ne?
Ja, aber wie würdest du es verstehen?
Ja, er spricht ja von Gewalt, ne? Wenn sich dir aber jemand mit Gewalt widersetzt, so füge dich da rein mit Gelassenheit und gräme dich nicht darüber. Also mit Gewalt würde ich jetzt sagen, das ist jetzt wirklich der Gedanke, wenn du nicht mehr nur im Diskurs unterliegst, sondern wenn halt tatsächlich dann einfach du in den Knast gesteckt wirst, dann ist das nochmal eine andere Kiste. So, ne? Dann greift wieder so dieses, ja, jetzt ist halt wieder die Umwelt da, die zugeschlagen hat und das gehört halt dazu, das kann halt so sein. Es ist nicht immer garantiert im Leben, dass du durch den freien Diskurs gewinnst, sondern es kann halt auch andersrum sein. Das wäre so die eine Aussage, die da drin steckt. Aber am Anfang steht ja auch dabei, ne, dass sagst auch gegen ihren Willen. Das heißt also auch, der Stoiker an sich würde sich nicht nur hinstellen und sagen, ja, ich ertrage das jetzt alles und dann gucke ich mal, was passiert, sondern er würde schon seine Interpretation des tugendhaften Handelns auch in den Raum reintragen. Und auch sich dafür einsetzen, dass das Berücksichtigung findet. Dass es halt auch funktioniert.
Ja, und auch durchsetzen gegen die Interessen der anderen.
Exakt, ja. Genau, also da steckt schon auch so, und das macht mir auch wieder klarer, warum es auch stoische Revolutionäre gab. Ne, die dann halt gesagt haben, ich folge einem inneren Kompass, ich folge einer Wahrnehmung, dass es hier eben jetzt nicht tugendhaft zugeht, im Sinne von das, was die Leitlinie des Handelns ist, entspricht in keinster Weise dem, was wir als angemessen, naturgemäß, wie auch immer sehen, führt auch nicht zur Homologie an all diesen Dingen. Also von daher muss ich auch da mich dem entgegenstellen, soweit es eben möglich ist.
Also mein innerer Kompass durch die Tugenden zum Beispiel der Gerechtigkeit, der gebietet mir eben hier das Handeln auch. Ja, und da überschreite ich dann eben ich toleriere alle anders Meinenden, sondern meine Meinung geht jetzt vor, in dem Sinne.
Ja, und ich meine, bei 5,20, finde ich, kommt das vielleicht sogar noch ein Tick härter raus. Da sagt er nämlich, in einer Hinsicht ist das uns verwandteste Wesen der Mensch, sofern wir ihm Gutes tun müssen und ihn ertragen. Ja, also einmal diese soziale Ausrichtung, wir müssen halt Gutes tun, weil es eben uns verwandte Wesen sind und wir müssen sie auch ertragen. Und dann sagt er aber, sofern uns aber manche Menschen bei unseren eigenen Aufgaben hinderlich sind, wird der Mensch mir zu einem sittlich gleichgültigen Dinge nicht weniger als die Sonne, der Wind oder ein Raubtier. Von diesen könnte wohl meine Tätigkeit in gewisser Hinsicht gehindert werden, aber für meine Entschlüsse und meine Seelenverfassung gibt es keine Hindernisse, weil ich sie in Gedanken beseitigen kann und die Fähigkeit habe, sie umzukehren. Und dann kommt danach noch dieser berühmte Spruch, ne, also The obstacle is the way und so weiter. Ne? Von Ryan Holiday. Also als ich das erste Mal gelesen habe, ich bin mehrfach dran hängen geblieben. Und ich gesagt, das ist wirklich die einzige Stelle, die ich kenne, in der so das mal so hart auf den Punkt gebracht wird in gewisser Hinsicht. Ne? Da wird mir der andere zum sittlich gleichgültigen Dinge.
In meiner Übersetzung steht, wenn sie sich unseren angemessenen Aufgaben in den Weg stellen, werden sie für uns bedeutungslos.
Ja.
Ne, das ist schon hart.
Ja, das ist auf jeden Fall die klare Aussage, dass der Stoiker im Sinne der Diskussion, die wir jetzt vorher auch hatten, sich wahrscheinlich auch als wehrhafter Demokrat sehen würde.
Mhm.
Ne, im Sinne von, genau wie du sagst, ne, also das Tolerieren der Intoleranten gehört nicht zum Programm, sofern du in der Lage bist, das auch durchzusetzen. Ja, und von daher würde ich jetzt sagen, ist der Stoizismus auch durchaus dahingehend interpretierbar, dass es auch um die Frage geht, für die richtigen Dinge politische Macht zu organisieren. Und dafür ja. Sorge zu tragen, dass der Diskurs auf angemessene Art und Weise läuft.
Sonst würde es ja auch irgendwie gar keinen Sinn machen, eine politische Lebensphilosophie zu haben, wenn man immer nur sagen würde, ja, es geht halt nur darum, dass wir einander zuhören und was dann daraus wird, ja.
Ponyhof.
Ja, wenn man keine Agenda vorantreiben möchte, die man eben nach hoffentlich guter Abwägung für gerecht, gemäßigt,
ja.
Mutig, sozial hält, weise. Ja.
Und jetzt ist aber sicherlich, kann ich mir vorstellen, der ein oder andere, der das hört, der würde dann wahrscheinlich auch denken, ja, ich höre das, aber da drin ist doch auch der Samen des Totalitarismus. Ne? So dieses, wenn ich davon überzeugt bin, das Richtige zu tun, ne? Also was unterscheidet mich jetzt vom Terroristen, ne? Vom stoischen Terroristen sozusagen? Und ich meine, das ist halt so, nach meinem Wissensstand zumindest jetzt nicht so ausgearbeitet. Ne? Also die Frage, über wie viel Leichen würde der Stoiker gehen, um das tugendhafte Handeln durchzusetzen. Aber ich würde das jetzt mal so interpretieren, es gilt natürlich trotzdem noch, dass du im Handeln tugendhaft, also das heißt gerecht bleibst, was kommt jedem zu, dass du zwar mutig bleibst, ne, aber es auch nicht übertreibst, also gemäßigt, und dass du auch praktisch weise vorgehst, ne, also dass du halt auch überlegst, was bringt es jetzt auf diese Art und Weise, das zu tun, wenn ich 3/4 der Bevölkerung verliere, weil sie nicht mitgehen. Dann auch das Thema der Tugend der Physik. Also ich muss auch wissen, wie die Welt eben funktioniert. Das heißt, ich kann auch die Dinge nicht einfach ignorieren und etwas gegen die Läufe des Kosmos tun. Und der letzte Punkt, die Tugend der Logik. Ich muss es auch wahrhaftig tun. Ich muss es auch mit einem Anspruch an Wahrheit tun und muss auch im Sinne von nicht nur richtig denken, sondern auch richtig reden in der Rhetorik, auch die Menschen auf die richtige Art und Weise ansprechen. Das wäre aus meiner Sicht schon ein sehr anspruchsvolles Programm. Aber dahinter steht ein ganz klares politisches Mandat im Sinne von dem Angemessenen auch tatsächlich innerhalb der Gemeinschaft Platz zu geben und sich dafür einzusetzen, dass es zum Leitstern des Handelns wird. Ja, ne, wäre in dem Sinne, finde ich, durchaus auch eine Position, die man so als Beitrag in moderne Diskussionen um politische Toleranz mit reingeben kann. Ja, weil es ist nicht einfach nur damit gemacht, ich stelle fest, ich bin der Meinung, ich habe recht und deswegen mache ich den anderen platt. Ja, sondern es ist schon deutlich komplizierter, aber es kann halt eben auch den Schluss beinhalten, dass ich dazu komme und sage, ich muss jetzt alles, was mir in der Macht steht, tugendhaft einsetzen, um der Wahrheit zur Geltung zu helfen.
Ja, aber ich erkenne eben auch die Grenzen insofern an, dass erstmal jeder, was du schon ausgeführt hast, jeder Mensch seine eigene Ratio, seine eigene Vernunft eben auch hat,
ja,
und auch ein Recht darauf hat.
Absolut.
Und dann aber eben auch ich den auch, und das wissen wir alle, nur in gewissen Grenzen überzeugen oder verändern kann. Dass ich einfach akzeptieren muss, dass das außerhalb meiner Macht ist.
Ja, und aber auch nochmal das, was du vorhin ja zitiert hast von Marc Aurel, ne? Wenn du nicht die Leute überzeugen kannst, dann bist du, you're the only one to blame. Dann ist es eben vielleicht nicht gemäßigt, dann ist es vielleicht nicht praktisch weise, weil du es eben zum falschen Zeitpunkt, in der falschen Tonalität und all solche Dinge machst. Ne? Also sozusagen die Beweislast bleibt bei dir und nicht beim anderen.
Ja, die Verantwortung bleibt bei dir, genau.
Ja, ne? Die Verantwortung dafür, diesen Prozess so zu gestalten, dass er zu einem guten Prozess wird. Das heißt auch, dass man eben im Konfliktmanagement wahrscheinlich geschult sein muss und die Dynamiken von Konflikten auch überschauen kann zwischen Personen in Gruppen und all solche Dinge. Also, und da merkt man halt wieder, dass die Stoa halt doch schon einfach sehr anspruchsvoll ist.
Ja.
Aber ich finde es wichtig zu betonen, dass eben dieser Grundgedanke, naja, ich muss es halt einfach alles ertragen, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, nach meiner
Meinung. Nee, genau, das ist nur der Ausgangspunkt.
Ja.
Aber ich denke eben in vielen hitzigen Diskussionen und auch Online-Kämpfen schon grundsätzlich auch nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen. Ich muss mir auch eine gewisse, ein Fell eben auch zulegen. Ich darf mich nicht von jeder anderen Meinung so aufstacheln lassen.
Ja.
Auch diese Ambiguitätstoleranz. Wir sagen, ich kann das hier jetzt, ich krieg da jetzt nicht, es ist irgendwo zwischen schwarz und weiß. Ich muss das aber jetzt auch ertragen, dass es was anderes ist, als das ich in meiner Bubble kenne und möchte.
Ja, ja, absolut. Und da ist sicherlich so diese Disziplin des Begehrens halt ein entscheidender Punkt. Ne? Ich möchte gern, dass die Welt anders ist, aber sie ist eben nicht so. Ja, und das zu akzeptieren, um auf dieser Basis dann auch wiederum anders wirksam werden zu können, das ist, glaube ich, tatsächlich das. Ne? Und da ist, glaube ich, so dieses Thema der Empörungskultur, die sich an vielen Stellen eingestellt hat, als absolute Gegenprogramm zum Stoizismus. Das, weil in der innerlichen Aufgeregtheit kommt man eben nicht zu guten Entscheidungen und auch nicht zu guten Prozessschritten hin. Und also ich erinnere mich auch nochmal an eine Diskussion, die ich in Wyoming hatte bei Rob Coulter in seinem Stoic Camp. Da war eben eine Professorin eingeladen und die hatte die Position, dass man, wenn man zum Beispiel die Rechte von Minderheiten schützen will, dass man wütend sein muss. Dass die Wut energetisiert und die Wut eigentlich absolut wichtig ist, um sich im Kampf durchzusetzen.
Ja, der Position begegnet man oft, wenn man mit Leuten über Stoizismus streitet oder diskutiert.
Und ich glaube, da muss man klar sagen, dass, also ich glaube, Seneca ist ja mal an einer Stelle so ein bisschen hingegangen, dass er gesagt hat, ja, man kann die Wut simulieren, aber nur so weit, wie sie in einer Situation hilfreich sein könnte, um eine Grenze zu setzen, aber man darf nicht innerlich beteiligt sein.
Oder um anderen das Gefühl zu geben, dass man sie versteht und sie dadurch besser zu überzeugen. So eine gespielte Wut, ne?
Ja, ja, genau. Aber wenn die Wut innerlich auch da ist, ist sie eben auch wieder aus stoischer Sicht, ist es nicht gut gelaufen, dann wird es auch nicht gut laufen. Dann, ne? Aber ich glaube, dass das, da ist die Stoa dem modernen politischen Gefühl sehr wesensfremd, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Ne?
Da hat Aristoteles oder so jemand auf jeden Fall mit einer gerechten Wut trifft eher den Zeitgeist.
Ja, total. Ja, aber die interessante Frage ist ja, ne, nur weil es jetzt nicht gerade den Zeitgeist trifft oder auch die Emotionen, die in einer Gesellschaft vorhanden ist, ob es nicht trotzdem auch ein wichtiger Impuls sein kann, zu sagen, wir müssen es nochmal anders versuchen. Weil die Wut uns immer weiter auseinandertreibt und nicht in irgendeiner Form in der demokratischen Mitte hält, wo man dann auch wirklich im Diskurs wahrhaftig sich begegnen kann und nach der besten Lösung sucht.
Ja.
Ja, ich höre schon auf der Tribüne das Schnarch. Oh, ist das langweilig.
Ich finde es überhaupt nicht langweilig, Alex, und ich hoffe, ihr, die uns zuhört, auch nicht. Ich hoffe, wir haben euch ein paar gute Impulse dazu gegeben, wie die Stoiker das Thema Toleranz angegangen sind und uns in Kontext gesetzt mit unserer heutigen Zeit und unseren heutigen Streitfragen, die sich uns stellen, und wünschen euch noch eine schöne Winterwoche.
Ja, und wenn ihr in dieser Winterwoche noch ein bisschen Zeit habt, könnt ihr auch nochmal in die Episode 12 reinhören. Da geht es nämlich nochmal um Marc Aurel und den Umgang mit anderen Menschen, was ja durchaus auch noch ein Aspekt sein kann. Und die Episode 24, Umgang mit schwierigen Menschen.
Das war eine unserer ersten gemeinsamen, Alex.
Ja, ganz genau. Sozusagen fast ein Erstlingswerk.
Genau. Wobei der Umgang mit schwierigen Menschen, kann man ja denken, das deckt sich ja mit dieser Folge von heute, aber das war ja breiter aufgestellt. Ne? Da ging es ja wirklich darum, das Verhalten von anderen irritiert uns und ärgert uns. Und hier haben wir ja wirklich jetzt das Thema, die Meinung von anderen. Ne? Auf einer intellektuellen Ebene reibt man sich an anderen Menschen, versucht Ja,
ja, also politische Toleranz in dem Sinne,
genau.
Als Grundlage auch für eine pluralistische, demokratische politische Ordnung, ja.
Und wenn ihr noch 20 Sekunden nach diesem Podcast habt, dann könntet ihr ihn nochmal, egal auf welcher Plattform ihr ihn hört, liken oder in irgendeiner Form Daumen hoch oder was auch immer es für eine Möglichkeit gibt.
Oder auch kommentieren.
Oder was kommentieren, ob es euch gefällt, was ihr davon haltet. Und dann freuen wir uns.
Genau, oder schreibt eine E-Mail. Wir haben ja auf unserer Webseite da auch die Möglichkeit für euch hinterlassen, dass ihr da eine E-Mail an uns schreiben könnt. Also was auch immer für euch passt. Aber helft uns, weil vielleicht habt ihr es auch gesehen, die KI-Schwemme in der Podcast-Welt ist auch wirklich sehr intensiv und damit werden natürlich alle handgemachten Podcasts irgendwie auch untergepflügt und kommen auch aus diesem ganzen Meer kaum noch raus, wenn man nicht tatsächlich eben auch ein paar Likes bekommt oder Kommentare, sodass der Algorithmus das Gefühl hat, hier passiert was Relevantes.
Also wir ertragen es und tolerieren es auch, wenn ihr uns nichts hinterlasst. Aber wir freuen uns und ihr könnt damit was bewegen in den kleinen Möglichkeiten, die jeder hat. Ja. Also danke.
Danke. Macht's gut und bis bald, wenn das Schicksal es zulässt.
Macht's gut.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.